Deutschlandfunk. Hintergrund.
Digitalisierung in der Justiz. Wie Algorithmen Juristen ersetzen. Eine Sendung von Peggy Fiebig.
Wir sind jetzt gerade in unserer Wohnung. Ich wohne hier mit zwei Mitbewohnern drin. Wir sind vor gut 2 Jahren in die Wohnung eingezogen und haben dann vor 1 Jahr eben angefangen, über das startupwenigermiete.de unsere Mietpreisbremse durchzusetzen. Und jetzt war vor einigen Wochen die Gerichtsverhandlung und im nächsten Monat soll das Ergebnis dann verkündet werden.
Es ist eine typische Berliner Altbauwohnung. 3 Zimmer, Küche, Bad, hohe Decken, etwa 90 Quadratmeter insgesamt. Zurzeit zahlen Dominik und seine Mitbewohner etwa 8 € pro Quadratmeter. Dass das möglicherweise zu viel ist, haben die Studenten einige Monate nach ihrem Einzug in die Wohnung erfahren.
Ja, wir hatten tatsächlich mit einigen Freunden geredet, die dann auch ihre Mietpreise gesagt haben. Und da ist uns dann schon aufgefallen, okay, das sind ähnliche Wohnungen, auch Altbauten, aber viel, viel geringer. Gleichzeitig ist ja damals gerade die Debatte so aufgekommen, Mietpreisbremse. Das heißt, man hat sich schon mal Gedanken gemacht, ist das gerechtfertigt oder auch nicht. Und dann sind wir eben auf diesen Service gestoßen und haben mal unverbindlich ausrechnen lassen, was denn eigentlich die Vergleichsmiete vor Ort ist. Und als dann eben rauskam, ungefähr 40% ist die Miete zu hoch, haben wir gesagt, okay, das ist so eine immens hohe Zahl, da lohnt sich es wahrscheinlich mal gegen vorzugehen und zumindest mal überprüfen zu lassen, ob die hohe Miete gerechtfertigt ist und wenn nicht, die entsprechend anzupassen.
Über das Formular auf der Internetseite wenigermiete.de gaben sie ihre persönlichen Daten und Daten zu ihrer Wohnung ein.
Also man gibt seine Adresse ein, man gibt ein, wann wurde das Gebäude gebaut, man gibt Daten zur Energieeffizienz an, wie ist das Umfeld und dann aber auch Daten zur Wohnung selbst. Das heißt, wie ist das Bad zum Beispiel gefliest, ist eine Einbauküche zum Beispiel dabei.
Das alles dauert ein bisschen, denn der Berliner Mietspiegel umfasst mehr als 70 Einzelmerkmale. Zu Art und Beschaffenheit der Wohnung, aber auch zur Lage und zum Umfeld. Aus diesen Angaben ergibt sich die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete, an der sich die Mietbremse orientiert. Bei der Neuvermietung einer Wohnung darf die neue Miete die Vergleichsmiete nur um maximal 10% überschreiten. Ist es mehr, kann der Mieter eine Minderung verlangen. So richtig attraktiv geworden ist die Mietpreisbremse aber erst, nachdem Unternehmen auf den Plan getreten sind, die weitgehend automatisiert die entsprechenden Ansprüche prüfen und durchsetzen. Legal Tech heißen solche Unternehmen, die mithilfe von Algorithmen die Rechtsdurchsetzung erleichtern wollen. In der Regel müssen Verbraucher nur ein paar Daten in Online-Formulare eingeben und das Legal Tech-Unternehmen beauftragen. Der besondere Charme im Vergleich zu Rechtsanwälten: gezahlt werden muss nur bei Erfolg. Das heißt, das sogenannte Prozessrisiko trägt nicht der Verbraucher, sondern das Legal Tech-Unternehmen. Daniel Halmer hat vor 3 Jahren das Start-up wenigermiete.de gegründet. Es ist ein klassisches Legal Tech. Mehrere 10.000 Mieter nehmen den Service von wenigermiete.de jährlich in Anspruch. Häufig gelingt es, die Mieten um mehrere 100 € zu senken, sagt Halmer. Und das Ganze laufe mit minimalem Personalaufwand.
Also mit knapp etwas über 15 Vollzeitmitarbeitern sind wir hier am Start und aktuell haben wir fast 10.000 Fälle, die wir bearbeiten. Also wir versuchen wirklich sehr effizient mit hohem Automatisierungsgrad die Fälle zu bearbeiten. In einer klassischen Anwaltskanzlei bräuchte man wahrscheinlich 150 bis 200 Mitarbeiter, um das zu stemmen, was wir mithilfe von Software versuchen zu stemmen.
Dafür gibt es eine strenge Arbeitsteilung. Das sogenannte Settlement-Team kümmert sich um jene Fälle, bei denen ein Vergleich möglich scheint.
Die sitzen hier hinten und das sind zum Teil Rechtsanwälte, zum Teil Rechtsanwaltsfachangestellte, zum Teil auch Profis, die wir hier schulen und die mit Hilfe unserer Software versuchen, die Fälle möglichst effizient voranzutreiben und nach Möglichkeit eben außergerichtliche Vergleiche zu erzielen.
Dann gibt es noch das Court-Team. Hier werden jene Fälle bearbeitet, die zu Gericht gehen, weil der Vermieter den Anspruch bestreitet. Und bei denen dann auch externe Rechtsanwälte eingeschaltet werden.
Das Ganze beruht eben auf einer proprietären Software, die wir gebaut haben, wo Algorithmen nicht nur den Anspruch prüfen, ob der Kunde auf Basis seiner Angaben möglicherweise Erfolgsaussichten hat, sondern auch die ganzen Backend-Prozesse, wie wir sagen, also sprich alles das, was dann passiert, wenn einmal das sogenannte Anspruchsschreiben an die Gegenseite gegangen ist, denn dann geht es ja erst los, ne? Dann kommt irgendwas zurück vom Rechtsanwalt des Vermieters, ein 10-seitiges PDF-Dokument mit rechtlichen Argumenten und so weiter. Und eine der Kernaufgaben von LegalTech ist es eben, dieses juristische Ping-Pong so effizient wie möglich zu gestalten und möglichst wenig manuelle, menschliche Arbeit einzusetzen und möglichst viel davon, was repetitiv ist und was automatisierbar ist, über Software abzubilden.
Die Software ist so aufgestellt, dass kaum noch ein Brief oder eine E-Mail getippt werden muss. Wer tippt, verliert, ist einer von Halmers Leitsprüchen. Algorithmen erstellen die Schreiben automatisch. Und durch die Vielzahl der Fälle können die Programme immer weiter fortentwickelt und deshalb die Schriftsätze auch in juristischer Hinsicht immer ausgefeilter werden.
Ich würde behaupten, für die Fälle, für die Standardfälle, gelingt es kaum einem Anwalt, ein so ausgefuchstes Anspruchsschreiben auf die Beine zu stellen, wie wir es jetzt mittlerweile haben, nach 10.000 Fällen. Das ist ein sehr juristisch durchdachtes Dokument, was aber halt für eine Vielzahl von Fällen auch passt. Wenn ich jetzt zum Einzelanwalt gehe, der vielleicht in seiner Vergangenheit 2 Mietpreisbremsefälle hatte, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das Anspruchsschreiben, das dabei rauskommt, nicht ganz den Qualitätsstandard hat.
Halmer weiß, wovon er spricht. War er doch lange Jahre selbst Rechtsanwalt in einer großen Wirtschaftskanzlei. LegalTechs wie wenigermiete.de werden vor allem in Bereichen eingesetzt, in denen sich Abläufe besonders gut standardisieren lassen, erklärt Jutta Gurkmann vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
Die LegalTech bedienen natürlich insbesondere die Fälle, in denen die Anspruchsgrundlage gleich ist, die Schadenshöhe sehr ähnlich ist, also in denen sie gleichgelagerte Fälle haben, die sie eben mit LegalTech, mit Softwareprogrammen standardisiert und damit sehr günstig bearbeiten können.
Vor allem für die Durchsetzung von Fluggastrechten und Vermieterrechten gibt es LegalTechs. Aber auch für andere Bereiche, beispielsweise die Prüfung von Hartz-IV-Bescheiden, die Kündigung von Lebensversicherungen oder die Durchsetzung von Abfindungsansprüchen im Arbeitsrecht, haben Start-ups entsprechende Angebote entwickelt. Für den Verbraucher sind LegalTechs ein echter Glücksfall, meint Jutta Gurkmann.
LegalTech-Dienstleistungsangebote sind für Verbraucher eine Bereicherung primär, weil sie einen sehr schnellen Weg darstellen und einen sehr bequemen Weg, zum Beispiel zu Schadensersatzzahlungen zu kommen, gerade im Flugbereich. Da funktioniert das Ganze sehr gut. Das sind ja eben die bekannten Fluggastrechteportale. Die sind natürlich in diese Lücke reingestoßen, dass Verbraucher nicht vor Gericht gehen, um einen Betrag von 200-300 Euro durchzusetzen. Das ist so das sogenannte rationale Desinteresse. Und deswegen sind diese LegalTechs natürlich eine sehr bequeme Alternative.
Aber auch für den Bereich, wo es um mehr als nur ein paar hundert Euro geht, haben sich Anbieter von LegalTech etabliert. Allerdings ist dieser Markt deutlich kleiner. Am bekanntesten dürfte hier MyRight sein, die Ansprüche von VW-Kunden wegen des Dieselskandals durchsetzen wollen. Hier geht es in der Summe um viel Geld, sehr viel Geld. Deshalb versucht der Autobauer, die Klagen von MyRight schon auf grundsätzlicher Ebene abzuwehren. MyRight dürfe die Ansprüche der VW-Kunden gar nicht geltend machen, so die Anwälte. Denn nach dem deutschen Rechtsdienstleistungsgesetz dürfen grundsätzlich ausschließlich Anwälte rechtlich beraten und Ansprüche durchsetzen. Das Ziel dieser Regelung: Rechtssuchende sollen vor unqualifiziertem Rechtsrat geschützt werden. Rechtsberatungsmonopol heißt das und wird von den Anwaltsorganisationen mit Argusaugen bewacht. Und viele der LegalTech-Unternehmen, so auch MyRight, arbeiten zwar mit Rechtsanwälten zusammen, sind selber aber keine Anwaltskanzleien. Deshalb dürften sie eigentlich keine Rechtsdienstleistungen anbieten. Lediglich ein kleines Schlupfloch bietet das Gesetz. Die LegalTechs lassen sich die Ansprüche von ihren Kunden abtreten. Das heißt, die Kunden treten ihren Anspruch an das Unternehmen ab und das LegalTech versucht dann, den Anspruch durchzusetzen. Der juristische Begriff dafür: Inkasso. Und solche Inkasso-Dienstleister dürfen dann auch Rechtsdienstleistungen erbringen. Allerdings meint die Rechtsanwaltskammer Berlin, dass die meisten LegalTechs hier mehr machen, als ihnen erlaubt ist. Die Kammer hat deshalb gegen wenigermiete.de Klage erhoben. Worum es dabei geht, erklärt Markus Mollnau, der Präsident der Rechtsanwaltskammer Berlin.
Nach unserer Auffassung ist im vorliegenden Fall es so, dass ein Inkassounternehmen, das nicht als Rechtsanwalt tätig ist und auch nicht zugelassen ist, hier Dienstleistungen erbringt, die ausschließlich ein Rechtsanwalt durchführen darf.
In der ersten Instanz haben die Richter vom Berliner Landgericht wenigermiete.de Recht gegeben. Die Rechtsanwaltskammer zeigt sich aber kämpferisch und hat Rechtsmittel eingelegt. Sie will die Auseinandersetzung, wenn nötig, auch bis zum Bundesgerichtshof bringen. In der Szene wird ungeduldig erwartet, wie dann die Karlsruher Richter letztendlich entscheiden werden. Hängt davon doch ab, ob Legal Tags nach dem Inkassomodell grundsätzlich zulässig sind oder nicht. Legal Tag-Unternehmen stehen vor einem Dilemma. Als Rechtsanwaltskanzlei dürfen sie ein Legal Tag-Unternehmen nicht betreiben, das auf dem Vergütungsmodell des Erfolgshonorars beruht, weil das vom anwaltlichen Berufsrecht verboten wird. Und als Nichtanwälte dürfen sie wegen des Rechtsberatungsmonopols möglicherweise keine Rechtsdienstleistungen erbringen. Felix Walter, Justiziar beim Bundesverband Deutscher Start-ups, fordert deshalb eine Gesetzesänderung, die grundlegend Klarheit schaffen soll.
Wir sind erstmal sehr stark dafür, dass man die derzeit am Markt tätigen und auch erfolgreichen Unternehmen aus ihrer rechtlichen Grauzone herausholt. Dafür muss man aus unserer Sicht das Rechtsdienstleistungsgesetz ändern. Die Zielstellung dabei ist es, die Inkassolizenz so weit auszudehnen, dass die derzeitige Tätigkeit dieser Unternehmen von dieser Inkassolizenz nach dem Gesetzeswortlaut eindeutig erfasst ist.
Ein erster Aufschlag in Form eines Gesetzentwurfes ist vor einigen Wochen von der FDP-Fraktion im Bundestag gekommen. Die Fraktion will automatisierte Rechtsdienstleistungen als weitere Ausnahme in das Rechtsdienstleistungsgesetz aufnehmen. Außerdem soll das anwaltliche Berufsrecht geöffnet und unter anderem sollen Erfolgshonorare erlaubt werden.
Was uns nicht passieren sollte, ist, dass wir diese Entwicklung bei uns in Deutschland voll und ganz verschlafen, weil wir uns verbarrikadieren hinter einem Berufsrecht, das uns Anwälte stark schützt, aber vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß ist.
Warnt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Stefan Thome. Er ist selbst Rechtsanwalt und bedauert deshalb umso mehr, dass sich Bundesrechtsanwaltskammer und Deutscher Anwaltverein bisher ablehnend gegenüber dem Vorstoß seiner Fraktion verhalten. Zumal es jetzt erstmal darum gehe, in die Diskussion überhaupt einzutreten.
Bislang ist es ja so, dass die Berufsverbände, der Deutsche Anwaltsverein und die Bundesrechtsanwaltskammer sich gegen solche Änderungen generell verwahrt haben. Unser Vorschlag, unser Antrag, unser Positionspapier, unser Gesetzentwurf sind es erstmal Aufschläge, die erstmals diese Modelle in die Diskussion bringen. Ob sich daran noch etwas ändert, ob wir nachkalibrieren, nachjustieren, das wird man dann noch sehen. Man kann eines nicht tun, dem Rat der Zeiten in die Speichen greifen. Wir müssen gucken, dass wir bei der Entwicklung dabei sind.
Die Digitalisierung wird den Rechtsmarkt grundsätzlich verändern, sagt Stefan Breidenbach, Professor für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und internationales Wirtschaftsrecht an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Weit über Legal-Tech-Angebote für Verbraucher hinaus. Der juristische Bereich sei insgesamt prädestiniert für den Einsatz digitaler Werkzeuge.
Grundsätzlich werden Entscheidungen im Rechtsbereich von Regeln, eben von rechtlichen Regeln bestimmt. Wenn diese Regeln nur mit Daten arbeiten, dem Geburtsdatum, einer Einkommensgrenze, Religionszugehörigkeit, ja, nein oder was auch immer, dann können alle diese Entscheidungen, die auf Daten alleine beruhen, automatisiert werden. Und die werden auch automatisiert werden. Das ist sicher. Irgendwann in der nächsten Zeit.
Arbeitsabläufe, in denen juristische Entscheidungen eine Rolle spielen, werden künftig viel stärker von Algorithmen und künstlicher Intelligenz bestimmt, so die Prognose von Breidenbach. Auch innerhalb von Kanzleien und Rechtsabteilungen und irgendwann auch bei den Gerichten. Der Faktor Mensch wird aber auch weiterhin große Bedeutung haben, sagt Breidenbach.
Bis ein Anwalt durch eine Maschine ersetzt wird oder ein Richter durch eine Subsumptionsmaschine ersetzt wird, das hat noch ein bisschen Zeit. Ich würde mal sagen, viel Zeit.
Markus Hartung ist Rechtsanwalt und Mediator in Berlin und berät Kanzleien und Legal Tech Startups. Er geht in seiner Prognose sogar noch einen Schritt weiter. Dazu, dass Gerichte ihre Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage von Algorithmen und künstlicher Intelligenz treffen, wird es nie kommen, meint Hartung. Auf einen Roboterrichter wird man also im Gerichtssaal auch in einer ferneren Zukunft nicht stoßen.
Ich glaube nicht, dass in Deutschland jemals es sich ändern wird, dass die Rechtsprechung den Richterinnen und Richtern anvertraut ist. Das ist in einer Gesellschaft kaum durchsetzbar. Aber Richter setzen heute schon Technologie ein, um bestimmte Ansprüche zu errechnen. Zum Beispiel im Familienrecht ist das ganz üblich, dass das eingesetzt wird.
Insbesondere Rechtsanwälte, bei denen die Verunsicherung über die kommenden Veränderungen besonders ausgeprägt ist, müssen umdenken, sagt Hartung, der dem Berufsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins vorsitzt und den Legal-Tech-Markt seit Jahren beobachtet. Denn für viele Tätigkeiten, die derzeit noch zum anwaltlichen Alltag gehören, werde man künftig keine zwei Staatsexamina mehr brauchen. Das gilt beispielsweise für die Auswertung und Erstellung von juristischen Dokumenten, zum Beispiel Verträgen. Das ist bisher eine der Haupttätigkeiten von Anwälten. Und hier gibt es bereits zahlreiche Tools, die mit Unterstützung von Algorithmen und künstlicher Intelligenz einen guten Teil der Arbeit übernehmen. Deshalb meint Hartung,
der Bedarf an Leuten, die mit juristischen Fragen umgehen, wird steigen. Der Bedarf für Anwälte wird sinken. Wir werden viele Leute haben, die als Diplomjuristen oder für bestimmte Aufgaben trainierte Leute solche Dinge machen, unterstützt durch Software. Aber der Anwalt, zwei Examen, eine teure Ressource, das wird langsam zurückgehen.
Je leistungsfähiger Software für die Lösung juristischer Probleme wird, umso mehr müssen sich Rechtsanwälte daher überlegen, was ihr Mehrwert für Mandanten ist, rät Hartung. Und das sei eine ganze Menge.
Die ganze Empathie, die Begleitung durch Prozesse, den Rat jemandem zu geben, wirklich zu verstehen, worum es jemandem geht und nicht nur eine Abfragemaske angucken, da sind gute Anwälte immer noch gefragt. Aber der Mix zwischen dem, was Technik kann und dem, was Menschen tun, der wird sich verändern zunehmend in Richtung mehr Technik und weniger manuelle Arbeit oder standardisierte Arbeit, die durch Menschen erledigt wird.
In dieser Woche werden sich auch die Justizminister der Länder mit Legal Tech und der Digitalisierung in der Justiz befassen. Man stehe hier noch ganz am Anfang einer Entwicklung, sagt Dirk Behrendt, der als Berliner Justizminister die entsprechende Arbeitsgruppe mitgeleitet hat.
Das ist ein Thema, was nicht nur die Anwaltschaft interessiert, sondern es ist auch für die Justiz, und zwar unter verschiedenen Gesichtspunkten. Einmal zur Frage Anwendung innerhalb der Justiz. Wie können wir unsere Arbeit damit effektivieren? Wie können wir den Richterinnen und Richtern Hilfsmittel an die Hand geben, um ihre Arbeit einfacher zu machen? Und dann aber auch der Blick, was passiert eigentlich außerhalb der Justiz? Einmal darauf zu gucken, was entwickelt sich da und was bringt das für Probleme mit sich und wie wirkt sich das auf die Justiz aus? Haben wir beispielsweise dann gar keine Verfahren mehr aus diesen Bereichen, weil das alles über Legal-Tech-Anbieter stattfindet? Und welche Anforderungen stellt denn die Rechtsstreitigkeiten, die denn vielleicht doch bei uns ankommen? Und was sind Punkte, die man aus grundsätzlichen Erwägungen da für alle zum Durchbruch bringen sollte?
Einig sind sich aber fast alle Akteure, der Umgang mit Recht wird sich ändern. Für Rechtssuchende wird sich die Verfolgung ihrer Ansprüche in vielen Bereichen deutlich erleichtern. Rechtsanwälte müssen umdenken und Gerichtsprozesse könnten künftig deutlich schneller werden.
Das war der Hintergrund. Digitalisierung in der Justiz, wie Algorithmen Juristen ersetzen. Eine Sendung von Peggy Fiebig. Redaktion Ann-Kathrin Jeske.